Es ist Donnerstag, der 11. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Herr Mölling, fangen wir vielleicht mal etwas leichter an, als vielleicht viele in dieser Woche erwarten, mit der Rubrik Advent, Advent. Haben Sie schon gehört, Rheinmetall verschenkt jetzt Panzer?
Nee, habe ich nicht.
Jetzt denken vielleicht manche an Stahlmonster made in Germany, aber das ist die ganz falsche Richtung. Der Konzern von Vorstandschef Pappberger verschenkt jetzt nämlich Miniaturmodelle aus Pappe seiner Panzer in Tannengrün. Und zwar als Adventskalender mit Schokofüllung hinter den seitlichen Luken, also etwa dort, wo im richtigen Panzer die Munition untergebracht wäre. Schoko statt Schuss sozusagen, oder wie die Bild-Zeitung, die das vermeldet hat, formulierte, Treffer oder Rohrkrepierer. Man kann sich ja wirklich fragen, ob dieser Marketing-Gag so richtig zu Ende gedacht ist, denn bis Weihnachten sieht der Panzer dann ja aus, wie man als Kunde von Rheinmetall seine Panzer sicher nicht sehen möchte, nämlich total durchlöchert, wenn alle Türchen offen sind. Es gab ja mal Zeiten, da fand man das in Deutschland schick, so Zinnpanzer und anderes Kriegsgerät in den Christbaum zu hängen, Herr Mölling. Jetzt gibt's also einen Panzer als Adventskalender. Wie finden Sie das?
Jetzt überlege ich gerade, also ich will jetzt keine Altersdiskussion lostreten, aber Zinnpanzer im Tannenbaum hatten wir nicht. Also ich überlege gerade, wann das gewesen sein muss. Ich glaube,
nee, das ist eher eine Generation.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich doch noch eine ganz andere oder Generation. Ich bin groß geworden eher mit sozusagen dem fundamentalen Friedensgedanken. Von daher ist für mich die Wende eher das, was Sie jetzt gerade sozusagen am Anfang beschrieben haben. Das ist eine schrittweise Normalisierung von einer Rüstungsindustrie auf der einen Seite. Und dazu gehört Rheinmetall ja vor allen Dingen, wenn Sie so wollen, als Avantgarde-Spieler, das aus der Industrie selber sehr bewusst vorangetrieben wird. Also diese Art von, ich sag mal, Normalisierung, denn das ist ja nicht der erste Move in Richtung Gesellschaft. Rheinmetall hat irgendwann, ich glaube, bei Schalke im Stadion eine Haubitze Schalke blau anstreichen lassen. Also diese Dinge gab es immer wieder und sie sind, glaube ich, ein Zeichen, also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich glaube, man kann es schon verallgemeinern, dass die Industrie sagt, wir sind doch ein ganz normaler Teil von all dem. Und was müssen wir denn, ich würde es mal so rum weiterdenken, was müssen wir denn eigentlich noch tun, um hier als eine ganz normale und gewertschätzte Industrie wie die Autoindustrie angenommen zu werden? So, ich glaube, den Blickwinkel, den müsste man sich mal gönnen auf die ganze Geschichte. Denn ich mache auch keinen Hehl daraus, ich halte den Pappberger für einen schlauen Menschen und auch für einen ganz normalen Menschen. Der ist halt ein Industrieboss, wie jeder andere Industrieboss auch, von Bayer oder von VW oder sonst irgendwo. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sagen, die betreiben eine Industrie, die, wenn die Mehrheit der Deutschen diese Industrie für so wichtig halten würde, dass sie sie nicht mehr haben will, also abgeschafft haben will, dann hätten wir sie auch nicht mehr. Denn diese Industrie ist eine politische Industrie. Sie wird komplett vom Staat kontrolliert. Sie können alles abschalten von heute auf morgen, wenn sie diese Industrie nicht mehr haben wollen. Also wir bewegen uns eigentlich seit Anfang der Bundesrepublik zwischen in so einem, soll man sagen, so einem Kontinuum. Mal mehr, mal wird die Industrie mehr, mal wird sie weniger geliebt. Zu Anfang zum Wiederaufbau der Bundeswehr war sie heiß geliebt. Zwischendurch dann, als der große Frieden ausgebrochen war, nach Ende des Kalten Krieges gehasst. Und jetzt kommt sie auf einmal wieder. Ich glaube, wenn man das über diese lange Perspektive sieht, dann sieht man, dass das eher so ein Regler ist, der immer so eine langfristige On-Off-Beziehung, ne, On-Off nicht, eher sozusagen heiße Liebe und dann kühlt das immer wieder ab, als die Beschreibung, es käme aus dem Nichts heraus. Ich glaube, das stimmt tatsächlich nicht. Zumindest für den westdeutschen Teil stimmt das nicht.
Mhm. Interessante Perspektive. Apropos Weihnachten nochmal, Donald Trump setzt ja trotz der Abfuhr, die sich seine Vermittler zuletzt in Moskau bei Wladimir Putin abgeholt haben, öffentlich weiter darauf, dass ein Friedensdeal für die Ukraine bis zum Fest zu erzwingen ist, wenn er das will. Vorgestern hat er in einem TV-Interview in den USA den Druck auf den ukrainischen Präsidenten erhöht. Der, sagte Trump, soll nun endlich mal Zugeständnisse machen. Schließlich sei er, Zitat, am Verlieren. Was einem als erstes einfällt, ist ja, dass man, wenn man solche Freunde hat, kaum noch Feinde braucht. Aber Herr Mölling, was mich interessiert, was sagen Sie zu Selenskys Reaktion auf Trump? Der hat ja dann gestern überraschend angeboten, binnen 60 und 90 Tagen Wahlen in der Ukraine abzuhalten und damit sozusagen eine zentrale Forderung Trumps ziemlich souverän aufgegriffen. War das ein kluger Schachzug von Zelensky?
Ja, denn ich glaube, man muss ja auch da die Geschichte zu Ende erzählen. Nämlich, er hat ja gesagt, das machen wir, dafür brauchen wir aber die Sicherheitsgarantien. Das heißt, ich brauche erst die Sicherheitsgarantien, dann können wir wählen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Und das heißt, ich habe sozusagen auch eine, wenn ich das umdrehe, heißt das ja, keine Sicherheitsgarantien, gibt auch keine Wahlen. Du hast es in der Hand, Donald Trump. Und da muss man zu den Sicherheitsgarantien sagen, daran verhandelt sich oder darum dreht sich zurzeit im Grunde genommen alles. Nämlich die, nicht nur zurzeit, sondern in allen letzten Verhandlungsanläufen und letztendlich seit dem Budapester Memorandum aus den 90er Jahren, wo es ja das erste Mal Sicherheitsgarantien für die Ukraine gab, die Russland unterschrieben hat und die USA unterschrieben haben, und zwei unbedeutende europäische Staaten, also Frankreich und Großbritannien, die insofern wirklich unbedeutend sind, als dass sie nicht das Zünglein an der Waage sind. Aber der wichtige Punkt ist, seitdem gibt es Sicherheitsgarantien und sie sind gebrochen worden. Und die USA wäre eigentlich im Wort, wenn denn alte staatsmännische Kunst und Verlässlichkeit noch eine Rolle spielen würden. Die Russen genauso, ne? Völkerrecht, was auch immer. Und das heißt, die Belastbarkeit dieser Sicherheitsgarantien muss ungleich höher sein als die, die zuletzt abgegeben worden sind. Das ist jetzt eine ziemlich lange Kurve gewesen, die ich geflogen bin, aber ich glaube, es macht deutlich, dass die Nachrichtenschlagzeile Zelensky macht Wahl möglich und so weiter und so fort mit einer großen Vorbedingung versehen sind, von der wir davon ausgehen dürfen, dass sie nicht eintreten wird. Weil was auch immer diese Sicherheitsgarantien sind, sind ja genau das, was Putin nicht will. Er will ja die Möglichkeit haben, weiter Krieg führen zu können. Sonst, also er hat die Möglichkeit, entweder weiter Krieg zu führen, weil er glaubt, dass er gewinnt, oder aber er kriegt Sicherheitsgarantien, die ihm zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit geben, weiterzumachen, wenn er sich einigermaßen erholt hat oder wie auch immer man es will. Aber er muss ja sowieso erstmal zu Hause was abliefern, das ist ja seine Vorbedingung, dass diesen Aufwand an Ressourcen, den er jetzt getrieben hat, tatsächlich rechtfertigt hat. Also ich glaube, das muss man auch noch daneben stellen, die unterschiedlichen Veto-Player, die da sind und die letztendlich Zelensky dieses Versprechen, ich will nicht sagen leicht machen, aber vielleicht einfacher machen, so wie er es formuliert hat. Ein letzter Gedanke dazu. Das Problem kann jetzt aber dennoch sein, dass das eine Diskussion lostritt innerhalb der Ukraine über eine Nachfolge, die natürlich überhaupt noch nicht durchdacht ist. Ja, also es gibt keinen Nachfolger für Zelensky, der ist nicht aufgebaut. Es gibt keinen Wahlkampf, alles das. Und jetzt lösen sie auf einmal Fragen auf, auf die sie keine guten Antworten haben. Und das bedeutet, dass ihnen der politische Diskurs natürlich sowohl in ihrem eigenen Sinne entgleiten kann, also kommen Ergebnisse raus, die sie nicht haben wollten, als auch entgleiten kann im Sinne von, es passieren Dinge, die sie komplett überraschen. Und das ist natürlich ein Einfallstor für die Russen, die jetzt die Gelegenheit wittern, mindestens mehr Chaos zu verursachen in der Ukraine oder aber sogar einen eigenen Kandidaten einzuschleusen.
Also durchaus mit Risiko verbunden, auch wenn es erstmal so souverän im Umgang mit Trumps Forderungen wirkt. Es ist ja nicht nur die Ukraine, der in diesen Tagen ein eiskalter Wind sozusagen aus Washington entgegenweht, sondern das betrifft einmal mehr eigentlich ganz Europa. Die Trump-Regierung hat in der Nacht zu Freitag vergangener Woche ihre neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Und Europa oder jedenfalls ein Großteil der aktuellen Regierungen in Europa werden dort offen als Demokratiefeinde hingestellt. Amerika unter Trump will sich oder hat sich dem Ziel verschrieben, in dieser nationalen Sicherheitsstrategie sozusagen dem alten Kontinent zurück auf den rechten Weg zu helfen. Und zwar wie? Indem man seitens der USA extremistische Parteien wie die AfD oder den Rassemblement National in Frankreich unterstützt. Hemmerling, als vor 3 Wochen oder waren es inzwischen 4, der neue Friedensplan Europa überrümpelte. Da sagten sie, damit habe Trump sozusagen die Scheidungspapiere im transatlantischen Bündnis eingereicht. Wenn die Scheidung also schon läuft, was ist dann diese NSS?
Ich überlege gerade, wie wir am besten in diesem Bild drin bleiben. Ne, das ist, sind vielleicht neue Angebote auf dem Heiratsmarkt oder ich weiß nicht was, wie man das nennen will. Die USA pimpt ihr Tinder-Profil ab, wobei das alles nicht stimmt, weil letztendlich die USA ja sozusagen sich als Hegemon für die rechtsnationalen Gruppierungen und Parteien und auch in Zukunft aus Sicht der USA, das ist, glaube ich, denn die Hoffnung auf den Match rechtsnationale Regierung dann auch letztendlich anbietet. Ne? Aber nicht anbiedert, sondern wirklich als sozusagen, wir unterstützen euch. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich da im Grunde genommen eine Klarheit zu verschaffen, wie weit und wie systematisch das ist. Denn zurzeit machen wir das sehr schlaglichtartig. Ich habe gestern Abend noch mit einem Journalisten gesprochen, der sagt, es ist schon relativ weit. Aber ich finde es wichtig zu gucken, was machen die USA tatsächlich zurzeit im Sinne von, wo geben sie systematisch Geld aus, um rechte Strömungen zu unterstützen? Wo helfen sie im Aufbau von Organisationsstrukturen? Und wo schicken sie Berater oder beraten im Sinne von Papieren oder sonst irgendwas? Also die sozusagen die intellektuelle Leistung, die institutionelle Leistung und die ressourcengebundene Leistung sind die drei Dimensionen, wie sie sozusagen sozialen Fortschritt schaffen, auch in perverser Hinsicht. Und ich glaube, das muss man sich sehr genau angucken, wo die USA was zum jetzigen Zeitpunkt machen. Der Journalistenkollege sagte, naja, da sind die tatsächlich mit Blick auf die AfD offensichtlich schon relativ weit, was die Systematik der Unterstützung angeht.
Das Papier ist ja 33 Seiten lang. Und eine Sache, die man ja ziemlich sicher über diesen relativ unverlässlichen US-Präsidenten, der auch gern seine Meinung nach zwei Tagen wieder ändert, weiß, ist ja, der schaut lieber Fernsehen, als dass er lange Texte liest. Ist denn davon auszugehen, dass er überhaupt weiß, was da drin steht? Oder anders gefragt, wenn ja wahrscheinlich ist, dass Trump für 33 Seiten komplizierten Text eher keine Geduld hat. Wer hat sich das ausgedacht? Wessen Handschrift erkennen Sie da?
Ja, den Punkt hatte Wolfgang Ischinger gestern auch schon in der Diskussionsrunde gemacht, dass er das möglicherweise gar nicht, noch nicht mal das Vorwort gelesen hat, das er selber unterschrieben hat. Das kann gut sein. Also ich weiß auch nicht, ob Angela Merkel die Sicherheitsstrategie gelesen hat oder das Weißbuch gelesen hat, dass sie unterschrieben hat. Die Frage ist ja letztendlich, welcher, wie Sie schon gesagt haben, hat das ein professioneller Apparat gemacht? Oder ist das eine, die andere Vermutung war, dass es aus einer KI rausgekommen ist, weil es teilweise wohl so grottig inkonsistent wäre, was wiederum sich mit dem amerikanischen Präsidenten gut zusammenbinden lassen würde, die Inkonsistenz. Ich glaube, dass das ehrlich gesagt nicht wichtig ist. Das ist jetzt ein, wie soll man sagen, Nachrichtenhaken, daran kann man sich aufhängen an diesem Dokument. Und diese Dokumente haben früher auch eine andere Bedeutung gehabt. Da waren sie sozusagen Ergebnis eines langen Durchdenkungsprozesses in einer Administration und sind auch ein Spiegel dessen gewesen, was Konsens unter den einzelnen Ministerien gewesen ist. Ich glaube, heute ist es wirklich eher ein Datenpunkt, den die neue Administration liefert darüber, wie sie über Europa und andere Dinge nachdenkt. Dazu gehört der andere Datenpunkt ist die Rede von J.D. Vance dieses Jahr Anfang dieses Jahres auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er diese Art von Dingen ja schon gesagt hat. Das heißt also, wir haben jetzt hier vielleicht in Schrift gegossen das Ganze nochmal. Es ist nichts Neues. Ich glaube, es muss einen auch nicht erschrecken, aber ich glaube, wir dürfen mittlerweile jetzt davon ausgehen, das ist jetzt so. Das sind keine Unfälle, die hier passieren. Die Akteure, alle Akteure sagen uns eigentlich relativ klar ins Gesicht, dass sie uns doof finden. Und das sind die Amerikaner, das sind die Russen und das sind die Chinesen. Und sie sagen uns auch relativ klar, was sie vorhaben. Die Frage ist, ob es in Ordnung ist, das einfach mal zu intellektualisieren und das war es dann. Oder ob man sagt, es gäbe auch einen gewissen Handlungsdruck in dem Zusammenhang.
Nochmal zurück auf Ihren Punkt von eben. Man muss genau gucken, was da jetzt an institutioneller Arbeit, an Finanzierung, an Beratungstätigkeit abgeleitet wird und was konkret letztlich passiert. Es gibt da im Grunde genommen so grob zwei Kategorien der Reaktion auf dieses Papier in Europa, auch in Deutschland. Die einen sagen, naja, Papier ist geduldig. Es hat auch schon früher, zum Beispiel als George W. Bush Präsident wurde, neue nationale Sicherheitsstrategien der USA gegeben, die aus vielen Gründen hochproblematisch waren. Die haben aber nie große Wirkung entfaltet. Das wird alles sozusagen nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die anderen sagen, Europa ist jetzt allein und wir haben nicht nur einen Feind im Osten, sondern auch unseren ehemaligen Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks, der jetzt feindlich agiert. Und wir lügen uns in die Tasche, wenn wir meinen, wir könnten Trump und seine Leute weiter mit Schmeicheleien und viel Geld auf unserer Seite halten. Wenn ich Sie richtig verstehe, gehören Sie eher zu dem zweiten Lager.
Ja, also ich glaube, dass es zumindest als Arbeitshypothese deutlich besser ist, so rumzudenken. Denn am Ende kommt, also die Konsequenz aus dieser zweiten Option ist ja, dass wir uns sozusagen viel besser aufstellen müssen, als wir es jetzt eigentlich tun. Und selbst wenn wenn es so ist, dass was gerade aus den USA kommt, eigentlich nur völlig verquaste Liebeserklärungen in unsere Richtung sind, dann geht es trotzdem den USA seit Jahren und Jahrzehnten darum, die Europäer als einen starken Partner zu haben. Und das sind wir nicht. Das heißt, es ist gehupft wie gesprungen, wie man so schön sagt. Wir werden stärker werden müssen, mit den Amerikanern oder ohne die Amerikaner oder sogar gegen die Amerikaner, wenn wir hier in Europa überleben wollen. Und darum geht es mittlerweile. Ich glaube, wir müssen verstehen, dass das tatsächlich ein Überlebenskampf ist mit Blick auf die Art und Weise, wie wir in Europa leben. Also nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch die Freiheit, die wir haben, dass wir beide hier so einen Podcast machen können. Das ist letztendlich ein Privileg, das andere Generationen vor uns nicht gehabt haben. Die haben in Unfreiheit oder in größerer Unfreiheit gelebt. Und ich glaube, das ist das große Problem, uns klarzumachen, dass sehr viel unangenehme Selbsteinschränkungen kommen, bevor dass die notwendig sind, was auch unseren Wohlstand angeht. Und wenn wir das nicht machen, dann werden andere uns einschränken und nicht nur unseren Wohlstand, sondern eben auch unsere Freiheiten.
Die Frage ist jetzt ja, wie Europa sich sozusagen konkret sinnvoll zu dieser neuen Lage, auch zu diesem Papier Verhaltengang oder im Nachgang zu dieser Veröffentlichung Verhaltengang. Eine Sache, die jetzt unmittelbar ja ansteht, ist ja die Entscheidung auf dem EU-Gipfel nächste Woche über die Frage, was machen wir mit dieser Riesensumme an etwa 200 Milliarden Euro russischen Staatsvermögens, was hier seit über 3 Jahren eingefroren ist. Da gibt es ja seit langem Streit drum und eine Entscheidung ist immer wieder vertagt und letztlich vermieden worden. Solange geht das aber nicht mehr, einfach und allein aus dem Umstand, dass der Ukraine Ende März, Anfang April offenbar das Geld auszugehen droht und die dringend neue Mittel bräuchten. Hier könnten sie herkommen. Ist das jetzt sozusagen im Grunde genommen die erste große Entscheidung, wo man sagen muss, im Lichte dieser Kommunikation aus Amerika, im Lichte dieser offenen Feindseligkeit, die da in dieser NSS drin steht, kann Europa hier einen Punkt machen und zeigen letztlich, dass es verstanden hat und dass es jetzt unabhängig in seinem Interesse agiert. Wie wichtig ist diese Entscheidung nächste Woche?
Also sie ist tatsächlich in doppelter Art und Weise wichtig. Also es geht ja nicht nur darum, hier sozusagen auf der rhetorischen Ebene einen Punkt zu machen, sondern, und ich weiß gar nicht, ob das wichtiger ist, sondern gegenüber der Ukraine und gegenüber Russland einen Punkt zu machen. Also ich kommuniziere jetzt letztendlich ja immer in unterschiedliche Richtungen, aber ich kann allen gegenüber den Punkt machen, wir treffen hier eine souveräne Entscheidung, die ziemlich gewaltig ist mit Blick auf das Finanzvolumen, wobei in Klammern ehrlich gesagt, so viel ist es dann auch wieder nicht. Ne? Also man vertut sich dann immer. Es ist kein Geld, das wir beide verdienen können, die 200 Milliarden. Aber es ist nicht so, dass Europa, wenn es diese 200 Milliarden ausgeben müsste, aus eigener Tasche arm wäre danach. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Ne? Aber zurück zum Punkt. Die Nachricht wäre ja, die Ukraine kann weiter durchhalten. Also ihre finanzielle Existenz ist gesichert und damit auch wahrscheinlich sicherer als die von Moskau. Und dann muss man mal gucken, wie sich Moskau dann dazu verhalten kann. Es ist eine Kommunikation in Richtung der Ukraine, die dann Stabilität hat. Denn auch das muss man ja, glaube ich, in dem Punkt vorher versehen. Jetzt eine Wahl zu machen und dann der nächste Präsident der Ukraine muss als erstes mal in ein riesiges Finanzloch gucken. Und es stehen russische Oligarchen um die Ecke und sind bereit, sozusagen das Loch zu stopfen, wenn man sich denn Moskau-freundlicher verhält. Das Szenario ist ja relativ billig. Ne? Das schreibe ich Ihnen ja sozusagen in einem B-Roman jetzt hier gleich noch auf. Also all diese ganzen Gefahren, die hätte man damit letztendlich abgeräumt zu einem gewissen Punkt. Die Frage ist, wie weit man sich dadurch als Europa nach innen hin wieder schwächt, weil man dann natürlich den rechten Kräften einen Auftrieb geben könnte nach dem Motto, ja, ja, kein Geld für Sozialleistungen und für die Ärmsten in unserem System, aber die Ukraine Die korrupte Ukraine, die wird sozusagen mit Geld vollgeschoben.
Wir werden das hier in der Lage weiter verfolgen. Für heute bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Mölling. Das war die Lage international. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail an steffen.gassel@stern.de. Die nächste Folge dann wieder mit meiner Kollegin Miriam Holstein und Christian Mölling gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gerne Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse und bis bald.
Bis bald. Tschüss.